die Steuererklärer. Der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und bevor es jetzt gleich losgeht, vielleicht noch zwei, drei kurze Worte zur Einleitung, denn das hier ist ja die Podcast-Premiere vom Bund der Steuerzahler in Hamburg. Worum geht es? 50 Jahre Schwarzbuch. Das haben wir mal zum Anlass genommen, um uns die aktuellen Fälle von Steuerverschwendung in Hamburg ein bisschen näher anzuschauen. Und zu diesem Zweck haben wir Rainer Holznagel eingeladen. Der dürfte den meisten ja bekannt sein. Das ist ja der Präsident vom Bund der Steuerzahler und der hat hier die Landesvorsitzende Petra Ackmann in der Geschäftsstelle getroffen und haben die beiden so ein bisschen darüber gesprochen, was ist der Bund der Steuerzahler, wofür ist er da, was sind die wichtigsten Ziele, aber auch, wo wird er manchmal missverstanden und auch falsch gesehen. Und so ein bisschen das Salz in der Suppe sind dann die Ausflüge, die die beiden machen, denn die haben sich dann ins Auto gesetzt und sind zu den wirklich bedeutendsten Fällen von Steuerverschwendung, man könnte auch sagen zu den haarsträubendsten Fällen von Steuerverschwendung in Hamburg im vergangenen Jahr gefahren, haben sich das mal angeschaut und da noch ein bisschen drüber geredet. Das hören Sie jetzt im Podcast gleich vor allem daran, diesen Ortswechsel, wenn Sie hören, dass die beiden ins Auto steigen, dass der Motor gestartet wird, dann sind die jeweils auf dem Weg zu dem Lokalaugenschein. Also, auch wenn es ein Augenschein ist, es gibt viel zu hören. Wir nehmen Sie mit auf diese Reise und wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Petra Ackmann. Ich bin die Vorsitzende vom Bund der Steuerzahler hier in Hamburg. Und wir begrüßen heute in unserer Geschäftsstelle den Herrn Rainer Holznagel, unseren Bundespräsidenten, der hier heute Morgen extra angereist ist, aufwendig. Herzlich willkommen.
Moin, liebe Frau Ackmann. Ich bin immer gerne in Hamburg. Das ist immer eine Reise wert. Und auch bei bestem Wetter wie heute, also Regen, ist Hamburg immer wunderschön.
Na, vorsichtig, das regnet das erste Mal, Herr
Holznagel. Das stimmt. Im Sommer war es wirklich warm, als wir die Schwarzbuchtour gemacht haben.
Da wollen wir auch gleich direkt anknüpfen an die Schwarzbuchtour. Deswegen haben wir uns heute nochmal getroffen. Weil das ist ja im Moment her. Sie haben schon gesagt, das Wetter war heiß, als wir uns das letzte Mal getroffen hatten. Richtig warm. Wir hatten zwei ausgebuchte Bustouren.
Da waren, ich glaube, 50, 60 Leute gingen da rein, zweimal. Also das hat schon Stil gehabt. Fand ich gut.
Ja, war auch richtig was los und das Interesse war ja auch groß an den Fällen, die wir hier in Hamburg haben und generell haben. Also insofern, die Leute waren ja auch echt begeistert davon zu hören, wenn man von Begeisterung sprechen darf, was im Schwarzbuch so alles aufgedeckt worden ist, wieder hier in Hamburg. Das Schwarzbuch gibt es jetzt seit 50 Jahren. Wie viele Fälle wollen wir noch bewegen in diesem Schwarzbuch oder schafft es sich irgendwann selber ab?
Nee. Also das ist auch mal so eine gewisse Missinterpretation. Das Schwarzbuch, es sind ja immer konstant 100 Fälle, um eben, ja, der eine oder andere sagt, die Spitze des Eisberges aufzuzeigen. Das mag ich immer gar nicht so bewegen, weil mit diesen 100 Fällen beschreiben wir eigentlich den Querschnitt. Wo sind die Probleme? Was ähnelt sich? Und was erfährt uns jeden Tag wieder Neues? Und deswegen ist das Schwarzbuch, glaube ich, so ein gutes Exemplar dafür, was in Deutschland schiefläuft und wo wir auch ansetzen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwann mal erreicht werden kann, dass das Schwarzbuch nicht erscheinen wird. Weil wo Menschen arbeiten, wo sie Entscheidungen treffen, passieren immer Fehler. In 20 Jahren Bund der Steuerzahler, muss ich sagen, ist es mir nicht einmal passiert, dass wirklich mutwillig und mit Wissen Steuergeldverschwendung stattgefunden hat. Nicht einmal. Sondern es ist immer so, dass eigentlich ein guter Wille dahinter stand, dass eine Intention dahinter stand, die nachvollziehbar war. Und dann müssen wir uns immer genau anschauen, was daraus geworden ist. Und wir wollen ja mit dem Schwarzbuch ein Stück weit konstruktiv, aber eben auch transparent aufzeigen, was besser laufen muss. Und deswegen wäre es eine absolute Illusion zu glauben, das Schwarzbuch hat sich irgendwann mal überholt. Wir haben in den letzten 50 Jahren, und wenn man sich das anschaut, ja das Schwarzbuch deutlich verändert. Und da bin ich ein Stück weit stolz drauf, dass wir ein konstruktives Thema immer voranstellen. Also wo liegt der Hase im Pfeffer? Und da geht es gar nicht um irgendwelche Fälle, sondern da geht es wirklich um die Strukturen, um die Mechanismen, die dazu beitragen, dass Steuergeld verschwendet wird. Beispielsweise Baukostenüberschreitung, Mischfinanzierung, Digitalisierung. Und da haben wir uns wirklich mit den Themenfeldern intensiv auseinandergesetzt, haben Vorschläge gemacht, haben einen Fahrplan aufgezeigt, wie es besser werden kann. Und bei dem einen oder anderen haben wir natürlich auch Erfolg.
Ja, wir haben ja viele Fälle auch immer mit den Baukostenüberschreitungen im Schwarzbuch. Immer wieder, ist ja auch ein Klassiker.
Das ist der Klassiker. Das liegt natürlich an der Mischfinanzierung. Das heißt, mehrere staatliche Ebenen finanzieren ein Projekt. Und ich stelle das immer so dar, dann merken die Menschen gleich, worum es geht. Wenn ich alle einlade, ins Möbelhaus zu gehen und 70% zahle ich, da ist so mancher Stuhl und Tisch dabei, der eigentlich nicht gebraucht wird, aber bei 70% Discount, dann nimmt man das mal eben mit. Und so sind viele kommunale Maßnahmen, die sich die Gemeinde wünscht, selbst nicht bezahlen muss, dementsprechend zu pompös, nicht zeitgemäß oder sie laufen auf den Ruder, weil keiner mehr Verantwortung trägt. Deswegen ist eigentlich unser Credo, Mischfinanzierungsaspekte abbauen. Also wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen, denn in der Regel bestimmt er dann ja auch, welche Musik gespielt wird.
Mhm. Unabhängig davon, dass ja auch teilweise Planungen bei den Häusern irgendwie schieflaufen. Wir haben ja hier im Schwarzbuch jetzt auch das Haus der Erde gehabt. So ein schönes für die Uni-Gebäude, wo die Klimaforscher rein sollen. Und dann stellt man fest, hinterher, Klimaforschung, braucht man ein bisschen bessere Lüftungsanlagen. Die ist wohl ein bisschen unterdimensioniert und muss dann die Hälfte mal wieder quasi abreißen, nachrüsten. Und schon, schwupps, sind wir bei einer Baufinanzierungsüberschreitung, die schon wieder, wo man schon wieder die Augen vorschließen möchte, weil man es nicht hören möchte. Mal wieder nicht am Anfang die Bedarfe überhaupt abgefragt. Wie kann denn das passieren? Das verstehe ich nicht. Also egal, wer es bezahlt, was für ein Haus ich haben möchte, das muss doch irgendwie klar sein. Das war bei Elfi ja genau das Gleiche letztlich. Also dann nochmal hier was und da was und dann wird ja, das Fenster aber, teurer.
Ja, da bin ich auch schon fast gar nicht mehr erschrocken, weil es immer das gleiche Muster ist. Ne? Wir wollen was Gutes. Alle sind dafür und sagen, ja, das muss jetzt auch wirklich gemacht werden und ist auch logisch. Damit dieser Zustand auch bleibt, der Zustimmung, wird das erstmal klein gerechnet, werden Summen in den Raum gestellt, die akzeptabel sind. Oftmals stellen wir fest, wenn wir uns die Unterlagen anschauen, dass noch nicht mal zu Ende geplant worden ist. Und dann wird angefangen zu bauen, dann kommt der Bagger, dann wird der Spatenstich durchgeführt. Ja, und dann kommt man ja nicht mehr zurück, das ist völlig klar. Aber es ist wirklich bitter ernst und auch sehr, sehr traurig, dass dieses Schema leider immer wieder funktioniert, dass die Kosten nicht sachgerecht und ordentlich aufgetan werden. Und damit werden ja Entscheidungsprozesse verzerrt. Mhm. Ich frage in Hamburg immer, hättet ihr die Elbphilharmonie gebaut, wenn ihr gewusst hättet, dass das fast 1.000 Millionen, ich glaube 800 Millionen hat es nachher gekostet, wäre das die Entscheidungsgrundlage gewesen? Wäre die Entscheidung denn so gefallen? Ich glaube nein. Und das ist doch das Problem, dass man sozusagen immer eine sorgfältige, ausgewogene und auch mit Puffern ausgestattete Entscheidungsgrundlage braucht, damit man sorgfältig entscheidet. Und das fehlt. Und deswegen sind viele Entscheidungen einfach falsch oder so ausgelegt, dass man das will, ohne die Konsequenzen wirklich betrachtet zu haben.
Tatsächlich muss man doch immer am Ende gucken und zu Ende rechnen und dann sagen, was es kostet. Das wäre doch immer der fairere Weg. Und es ist doch auch der erwachsene Weg, damit umzugehen und nicht, ich wünsche mir was für meine Stadt zu spielen und dann dabei die Hälfte der Fakten außer Acht zu lassen. Das macht doch auch keinen Sinn. Jetzt sind wir raus aus dem Auto und da an der Brücke, unserer Maurinbrücke, ein Fall aus unserem Schwarzbuch. Genau, die wird heute auch noch eingeweiht. Insofern ist es lustig, dass wir ausgerechnet heute da sind. Die Brücke geht über den Kanal, den Osterbeck-Kanal hier in Barmbek.
Eingebettet und von schon zwei bestehenden Brücken?
Ja, genau. Können Sie beide sehen, ohne dass Sie großartig den Kopf wenden müssen, oder?
Ah, ja.
Die sind so dicht beieinander.
Und hier wird auch schon das Zelt aufgebaut, wahrscheinlich für die Einweihungsparty.
Davon gehe ich aus.
Habt ihr das auch im Schwarzbuch? So, und was hat die jetzt gekostet?
Was sie kosten sollte oder was sie gekostet hat? Was wollen Sie zuerst wissen? Die gute oder die schlechte Nachricht?
Fangen wir mit der schlechten an.
Die schlechte ist, wir sind jetzt bei 3,3 Millionen.
Halla die Waldfee. Und was hat man geglaubt, dass es kostet?
1,8.
Ach, na ja.
Hat aber dafür auch ein Jahr länger gedauert. Insofern,
ja. Ne? Also quasi verdoppelt.
Genau, und die Grünfläche ist noch nicht wieder hergestellt. Die sollte für die Anwohnerinnen und Anwohner hier nochmal wieder hergestellt werden. Da geht man im Moment von der Planung von 300.000 aus.
Also ein Schnappi.
Ja. gerade bei der Fläche, die drumherum
ist. Ich meine, das ist ja nun wirklich nicht viel. Ne? Also was kostet bitte 300.000 Euro für die Herstellung von Grünflächen?
Ja, die man auch vorher abgerissen hat. Hier war eine Grünfläche. Von den Anwohnerinnen selber angelegt. Ja, trauriges Beispiel von Steuergeldverschwendung 1a.
Ja.
Wollen wir mal rübergehen?
Schön ist sie ja, also das muss man ihr lassen.
Ja, also hübsch gemacht. Ja. Ne?
Oh, wir haben einen Scooter, der hier rüberfährt.
Aber gucken Sie mal links die Brücke.
Ja.
Da können Sie fast anfassen.
Was sind das? 150 Meter?
Ja, haben wir ausgemessen. Und drüben 180.
Siehste?
Ja.
Also ich mache einen Vorschlag. Wir gehen jetzt noch mal 10-mal immer hin und her, damit wir ein bisschen was abnutzen.
Ja, das machen wir. Komm.
Schluss.
Also ich habe am Infostand zum Beispiel mal gestanden, wollte die verteilen, die Schwarzbücher. Und dann hat mir jemand gesagt, nee, das nehme ich nicht mit, da rege ich mich immer so auf.
Ja, das stimmt. Man braucht manchmal ein bisschen Alkohol dabei. Aber ja, also ich reg mich natürlich auf. Das wäre auch schlimm, wenn man das nicht täte. Aber aus dieser Aufregung erwächst auch immer so ein bisschen Kraft für die Arbeit. Und was mich wirklich immer zur Weißglut bringt, wenn immer wieder das passiert, was wir anprangern. Und das hat sich verändert, das hat sich verbessert. Als ich vor 20 Jahren mittlerweile beim Bund der Steuerzahler angefangen habe, da gab es wirklich so die ganz dumm dreisten Fälle. Politiker reisen nach Afrika, um die Kamelhaarproduktion sich anzuschauen und Spaßunterhaltungen und so weiter und so fort. Dienstwagen, die in Spanien verschwunden sind, die Flugbereitschaft wurde genutzt, um Kinder in der Schweiz zu besuchen. Oder der Dienstwagen ist neben dem Zug gefahren, weil der Minister deutlich machen wollte, wie umweltbewusst er ist. All das gibt es nicht mehr. Und das hat sich schon verändert. Und man merkt schon, dass auch im politischen Betrieb die Beteiligten sehr aufmerksam geworden sind. Man hört ja hier und da auch immer noch den Spruch, pass bloß auf, sonst kommst du ins Schwarzbuch. Also da hat man schon eine Marke gesetzt und dafür können wir sehr dankbar sein, dass eben auch unsere Kollegen, die früher daran gearbeitet haben, wirklich dieses Schwarzbuch so etabliert haben, dass es in Deutschland bekannt ist. Mhm. Und jetzt gilt es aber, das auch immer weiterzuentwickeln. Und für uns ist es ja jetzt wichtig, Steuergeldverschwendung so darzustellen, dass es auch für jedermann verständlich ist. Und vor allen Dingen das Äquivalent. Ich werde immer gefragt, was ist denn die größte Steuergeldverschwendung? Ja, das ist immer eine Interpretationsfrage. Ich sage immer, wenn 7.500 Euro verschwendet werden, dann ist das für jemanden, der durchschnittlich verdient, fast die Jahresleistung seiner Einkommensteuer. Also für ihn ein sehr großer und hoher Betrag. Für die Öffentlichkeit eher weniger interessant, da muss es immer um Millionen und Milliarden gehen. Aber unterm Strich geht es ja darum, dass jeder Euro, der verschwendet wird, ein Euro zu viel ist. Und dass wir uns darum kümmern müssen, dass das Geld besser eingesetzt wird. Und dahinter steht ja die Botschaft, dass der Staat, der uns das Geld wegnimmt, gerechtfertigterweise auch gut damit umgeht. Und wenn dieses Gefühl nicht stimmt, dann leiden darunter extrem Steuermoral und Steuermentalität. Also die Kette der Probleme, die dadurch entsteht, ist wahnsinnig groß. Vor dem Hintergrund finde ich es immer sehr wichtig, dass Staat, dass Institutionen, dass Politik alles dafür tut, dass der Eindruck nicht nur entsteht, sondern auch gerechtfertigt ist, dass unser Geld gut angelegt ist.
Wir bringen jährlich einmal als Bund der Steuerzahler das Schwarzbuch heraus, sammeln da drin die Fälle. Und das ist ja im Prinzip auch, ich will nicht sagen, unser Highlight des Jahres ist, aber es ist schon da, wo die meiste Aufmerksamkeit draufgelegt wird, was unsere Arbeit angeht.
Das liegt natürlich daran, dass das Schwarzbuch auch eine wahnsinnige mediale Rückwirkung hat. Ne? Wir haben in den ersten 4-5 Tagen ein Presseclipping gehabt, das über 430 Artikel schwer ist. Also medial ist das der Hammer im Herbst und alle berichten darüber. Das ist ja auch die Schärfe unseres Schwertes. Das wird immer unterschätzt, diese mediale Aufmerksamkeit. Und damit erreichen wir viel. Wir haben ja immer oft den Vorwurf, naja, ihr kommt ja immer nur, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die haben denn das Schwarzbuch gar nicht gelesen, weil natürlich auch die Rubrik Verschwendung droht da drin ist oder eben auch Erfolge. Aber wir man muss das so klar und deutlich sagen, niemand möchte gerne im Schwarzbuch stehen, es sei denn, er darf das Vorwort schreiben. Und deswegen ist es so wichtig, eine mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das ist tatsächlich das Vehikel, wie wir Steuergeldverschwendung eindämmen und verhindern können, weil eben die Gefahr besteht, für handelnde Personen an dieser Stelle transparent zu werden, nachvollziehbar. Wir sind die Einzigen, die Ross und Reiter nennen. Wir wollen ja mit dem Schwarzbuch eine gewisse Plattform organisieren, wo Menschen Probleme erkennen, sie formulieren, wir recherchieren und die Beteiligten auch zu Wort kommen lassen. Steuergeldverschwendung hat ja keine reine Definition, sondern sie ist ja auch ein Stück weit Betrachtung. Und wir haben jetzt nicht den Anspruch, all das, was im Schwarzbuch steht, ist total die Wirklichkeit, ist die Wahrheit, sondern wir wollen ja Diskussionsprozesse anregen und bewirken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit dem Online-Schwarzbuch auch aktuell immer wieder Fälle aufgreifen, dass wir für Diskussionen sorgen und vor allen Dingen eben eine Plattform für viele Bürgerinnen und Bürger bieten, sich dort auch zu äußern. Wir haben ja die Rubrik Melden Sie uns Steuergeldverschwendung und das wird wahnsinnig viel angenommen. Wir haben den Newsletter, der sogenannte Steuerwächter, auch der wird überdurchschnittlich geklickt und gelesen. Und viele Meldungen, die wir da bekommen, entpuppen sich gar nicht als Steuergeldverschwendung. Also das gehört ja auch zur Wahrheit, dass wir auch viele Fälle haben, die wir bearbeiten und am Ende stellen wir fest, nö, das ist alles in Ordnung, das kann man so stehen lassen. Der ein oder andere ist damit nicht einverstanden, weil er vielleicht individuelle Interessen hat, die anders sind. Aber Fakt ist ja, dass bei uns im Maschinenraum so gute 100, 120 Menschen im gesamten Bundesgebiet arbeiten, die recherchieren, die bringen das zu Papier, die hören die andere Seite an und gemeinschaftlich entscheiden wir dann, was ins Schwarzbuch kommt oder was aus unserer Sicht diskutabel ist und was mit dem Branding Steuergeldverschwendung versehen werden muss. Hm. Ob das am Ende immer so durchzuhalten ist, das wird sich zeigen und wir haben ja im Schwarzbuch auch die Rubrik Nachlese und jeder, der andere Meinung ist, kann das auch kundtun, kann sich an uns wenden und wir schauen dann uns das genau an.
Wir sind jetzt auf dem Weg zum Fahrradparkhaus.
Mensch, Hamburg ist aber wirklich schön, ne?
Ja, ist eine schöne Gegend hier. Luster, ne?
Ja.
Wie man so schön sagt.
Ich glaube auch nicht ganz billig, oder?
Das ist eher nicht so die billige Gegend.
Nee. Ah ja.
Günstig.
Gibt es hier viele Fahrradfahrer?
Fahrradfahrer gibt es viele und Fahrräder auch, aber nicht im Fahrradparkhaus. Wir sind hier am U-Bahnhof Feldenhusenstraße und hier ist unser Fahrradparkhaus gebaut für 600 Fahrräder insgesamt für 3 Millionen Euro. 5 weitere dieser Bauart soll es geben und wir können jetzt gerne mal raufgehen. Diese Rampe, die schon gleich klar macht, warum das so schlecht genutzt wird.
Also als Fahrradfahrer sehe ich ja sofort, das ist ja wirklich Mist, nicht? Wir haben hier eine richtig breite Treppe. Links und rechts haben wir die sogenannte Schieberampe. Die ist viel zu schmal. Man hätte das umgedreht machen müssen, eine kleine Treppe und viel breitere Schieberampen, damit man die Räder auch tatsächlich hochschieben kann. Wenn jetzt hier auch noch einer von vorne kommt, dann ist hier richtig Alarm. Also da sehen ja schon die Kinder, dass das nicht funktionieren kann. Was ist hier geplant worden, Frau Ackmann? Mensch.
Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Darauf haben wir versucht hinzuweisen, dass das vielleicht ein bisschen überarbeitet werden muss. Und schon sind wir oben. Und wir haben 600 Plätze.
So, jetzt zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, das ist nicht mal so ein wirklich schönes Fahrrad, also 14,5 Räder.
Jo.
Bei 600. So, wir haben jetzt, 12 Uhr genau, also eigentlich Primetime. Ich würde sagen, das ist ein Wohlfühlfahrradhaus. Hier kann man sich jederzeit einen Wunschplatz aussuchen.
Und wir können ja mal vor die Tür gehen und mal gucken, wo die Fahrräder stehen.
Ja, das ist gut. Also es gibt Fahrräder.
Ja.
Nur nicht im Fahrradhaus.
Wir fahren gerne Fahrrad.
So, jetzt sind wir hier unter der Brücke, wie man sieht.
Ja,
und
jetzt
das
wir
machen wir jetzt. Komm, ja, wir zählen mal.
Wir gehen mal unter
jetzt
der Brücke
zählen wir
durch
mal.
Und gucken mal, ob es hier wirklich keine Fahrradfahren gibt.
Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mindestens 30 Fahrräder vorm Parkhaus.
Weil man direkt am Eingang ist und es schnell geht natürlich. Wenn ich umswitche, also das heißt, das, was wir ja eigentlich herstellen wollen in der Stadt, der Umstieg von einem Verkehrsmittel aufs andere schnell gehen muss, dann fahre ich doch nicht erst diese olle Rampe da rauf.
Ja. Und ich,
wir gucken dann nochmal. Noch besser wird es auf der anderen Seite. Wenn wir um den Bahnhof rumgehen.
Bis zur Straße.
So. Da stehen die eigentlichen Fahrräder.
Unglaublich. Juhu.
Also.
Es ist der Wahnsinn.
Was soll ich dazu sagen? Die Behörde sagt, dass...
Also jetzt mal ehrlich, das habt ihr doch arrangiert.
Nein.
Nein, das ist doch nicht wahr.
Und guck mal da.
Ach, das gibt's also, doch gar nicht.
Das ist wirklich... mir fehlen einfach immer die Worte. Und wenn die Behörde einmal vor Ort gucken würde... Also die Behörde hat gesagt, die Fahrräder parken alle fürs Kellenhusenbad.
In meinem Job oder in unserem Job muss man ja auch immer noch Humor behalten. Insofern würde ich sagen, die Stadt muss auf jeden Fall hier mindestens 4 Mitarbeiter hinstellen, die alle Fahrradfahrer darauf aufmerksam machen, dass da das Parkhaus ist.
Ja, und man das Fahrrad da abstellen könnte.
Ja. Unfassbar.
Ist ja auch nicht einfach so, die geben ja nicht das Geld einfach aus und überlegen sich jetzt gerade was Neues, sondern die haben einen Haushalt aufgestellt, der ist durchs Parlament geboxt worden. Das heißt, jede, hier in Hamburg ist es ja klar, immer schon bei den Behörden angesiedelt, die dürfen ihr Geld innerhalb der Verwendung der Behörde sozusagen quasi frei verwenden und stellen nur auf, wie es ungefähr passiert. Wenn dann noch Geld übrig ist, wieso ist denn da immer der Impuls, das noch rauszuhauen? Also ich dann was Sinnloses damit zu machen, das ist ja vorprogrammiert. Also wenn ich sage, du kriegst nur dann das nächste Taschengeld, wenn dein Taschengeld alle ist, dann ist ja klar, dass man das raus hat für irgendwelchen Fastfood oder so. Anstatt zu sagen, ja, aber wenn ich es jetzt spare, kann ich es in der Zukunft für was Sinnvolles einlegen. Ist das denn, also ich vergleiche häufiger, um das zu transportieren, den Privathaushalt mit dem öffentlichen Haushalt?
Also ich finde, Vergleiche mit privaten Haushalten oder Betrieben und Staat sind völlig legitim und machen die Probleme deutlich. Ich setze es nur nicht gleich. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, den man auch immer wieder machen muss. Aber die Beispiele, die Sie gesagt haben, sind einleuchtend und zeigen das Problem auf. Wir haben eine schwierige, bisweilen aus meiner Sicht auch nicht mehr zeitgemäße Haushaltsführung in den öffentlichen Kassen, Kameralistik etc. Dieses Denken, Geld, was einmal dafür bewilligt worden ist, muss auch raus, bevor es nächstes Jahr nicht wiederkommt, ist auch veraltet und führt eben oft dazu, dass solche Probleme entstehen.
Ja, aber in der Argumentation innerhalb des Parlaments ist es ja, stelle ich mir das auch schwierig vor. Wenn ich jetzt 5 Millionen zurückgebe dieses Jahr als Behörde, dann werde ich doch bei der nächsten Haushaltsberatung gesagt, wird mir doch gesagt, naja, du hast letztes Jahr 5 Millionen wieder zurückgegeben, dann wirst du die dieses Jahr auch nicht. Das heißt, dauerhaft schwäche ich meine eigene Verhandlungsposition. Also das ist ja schon ein gewisser Widerspruch.
Das müssen wir ändern. Das ist ja, wie Sie schon sagten, beim Taschengeld ist das ja ein schönes Beispiel. Die Kinder kriegen doch nicht mehr, wenn sie alles ganz schnell ausgeben, sondern sie müssen lernen, mit dem Geld, was sie erhalten, hauszuhalten.
Geld ist endlich. Geld muss sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden. Und vor allen Dingen ist es auch mal ein Wert, Geld nicht auszugeben und es einzusparen. Das ist mittlerweile bei vielen ein verpöntes und nicht gewolltes Thema.
Genau, da hatten wir ja unter der Corona-Pandemie, waren ja alles Mögliche zusammengebrochen und die Stadt Hamburg hatte ja Corona-Hilfen in Aussicht gestellt für Unternehmen, die eben von den Corona-Auswirkungen betroffen waren. Und es gab zeitgleich in der Stadt diese Osterfeier-Diskussion, nämlich dass Osterfeier hier stattfinden, mittlerweile in so großem Ausmaße, dass Stadtreinigung und auch Sicherung des Geländes und so weiter irgendwie ziemlich viel Geld auslösen tatsächlich und da Kosten auslösen, die eigentlich keiner mehr bezahlen wollte. Die Stadt wollte es nicht bezahlen und der Bezirk wollte es auch nicht bezahlen und Private wollten es auch nicht bezahlen, natürlich nicht. Und dann kam man auf die glorreiche Idee zu sagen, dann lass uns doch die 30.000 irgendwie aus den Corona-Töpfen nehmen, weil es ist ja auch irgendwie eine Wiederbelebung des öffentlichen Lebens und dann können wir doch daraus diese Sachen bezahlen. Und da hat der bunte Steuerzahler hier in Hamburg gesagt, ey, das kann jetzt echt nicht sein, nur weil da Geld ist, um da auf dieses alte Thema wieder zurückzukommen, wo Geld ist, muss es auch rausgehauen werden, haben wir uns eingestellt und gesagt, es kann jetzt nicht sein, dass wir aus Corona-Hilfen irgendwas bezahlen. Und dann ist man in der Politik auch zurückgerudert und hat gesagt, nein, nein, es ging darum, falls sich Unternehmerinnen an diesem Osterfeuer beteiligen, dann könnte man vielleicht ja über Corona-Hilfen reden zur Revitalisierung des Wirtschaftslebens und so. Also es ist schon wichtig auch, dass man hinguckt und auch bei den Einzelmaßnahmen immer sagt, sag mal, hä, wieso gebt ihr jetzt dafür das Geld aus? Was ist das für eine fadenscheinige Begründung? Auch wenn das Ergebnis vielleicht wünschenswert ist, ein sauberes und geschütztes Osterfeuer, kann ich ja nicht Geld, was irgendwo liegt, einfach so verwenden. Es gibt ja eine Verwendungsreihenfolge und da genauer hinzugucken und immer genau sagen, also ey, nee, das ist jetzt echt nicht der Sinn, wie der Rechnungshof das eben auch macht. Nochmal von öffentlicher Seite, da ist natürlich die Öffentlichkeit schneller als ein Rechnungshof, der einmal im Jahr berichtet und dauerhaft im Stillen vor sich hin arbeitet, fleißig. Da haben wir natürlich mit unseren Mitgliedern, die da auch immer sagen, hey, das kann doch nicht sein, nochmal eine ganz andere Anknüpfungsmöglichkeit an die Aktualität, die da so ist, an aktuelle Themen wie dieses Fahrradhaus.
Was auch bei diesem Fall sehr wichtig ist, muss man nochmal einen ganz großen Blick auf das Problem überhaupt werfen. Der eine oder andere wird sagen, naja gut, ein Osterfeuer ist doch schön, treffen wir uns alle, Geld ist ja da. Fakt ist ja, dass das Geld ja gar nicht da ist, sondern dass dieses Geld auch über neue Schulden aufgenommen wird. Wir haben auf Bundesebene in der Corona-Pandemie fast 500 Milliarden Euro neue Schulden gemacht. Und ab dem Jahr 2028 müssen diese Schulden zurückbezahlt werden. Und das, glaube ich, ist immer die Information, die man vorwegnehmen muss. Das Geld ist ja tatsächlich nicht da, sondern wir müssen neue Schulden machen, die zukünftige Generationen bezahlen müssen. Und ist es uns dann wert, ein Osterfeuer zu finanzieren? Da würde jeder private Haushalt sagen, auf gar keinen Fall, da haben wir Wichtigeres zu tun, nämlich eben im Zuge der Corona-Pandemie Revitalisierungsmaßnahmen zu finanzieren, die wirklich wichtig sind, die auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, dass die Menschen wieder gut arbeiten können und dass das Ganze hier so ist wie vielleicht vor der Corona-Pandemie. Aber darum geht es nicht und deswegen war es richtig, dass ihr euch in Hamburg dafür eingesetzt habt. Das haben wir an vielen Ecken und Enden, dass solche Hilfsmaßnahmen schlicht und ergreifend missbraucht wurden. Und uns geht es an dieser Stelle tatsächlich darum, das Bewusstsein zu wecken und auch nochmal herzustellen, das Geld ist nicht da, sondern das wird über neue Schulden erstmal aufgenommen. Und dann, finde ich, haben diese Maßnahmen auch einen anderen Wert und das Licht fällt völlig anders auf solche Themen.
Gut gedacht und schlecht gemacht Sachen hatten wir jetzt ja hier auch im Schwarzbuch, hatten dieses Jahr einen aktuellen Fall aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, der ist auch von draußen an uns rangetragen worden. Und zwar von einem Beamten, der gesagt hat, könnt ihr da mal hingucken, da ist irgendwas Komisches passiert. Und zwar hatte die Stadt Hamburg sich überlegt, wie viele Großunternehmen auch, Impfzentrum für die Mitarbeitenden einzurichten. Dann stehen wir jetzt hier in der City Süd.
Ist ja ein bisschen ab vom Schuss, ne?
Ja, so ein bisschen.
Aber was ist denn hier genau passiert? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Stadt hat hier ein Impfzentrum versucht aufzumachen, hat es auch aufgemacht für 3 Monate.
Okay. Das ist ja nicht lange, oder?
Also, na gut. 3 Monate ist relativ übersichtlich in der Zeit, gerade auch, wenn es erst im Dezember 2021 aufgemacht hat.
Dezember 21, das muss man nochmal genau sagen. Dezember 21, okay, da war eigentlich schon der Peak vorbei, ne? Also, ja. Dass wir keinen.
Der Peak, so, ja, das Impfzentrum 2 so. Hatte ich schon damals.
Ja. Auch? Stimmt.
Ja, genau. Es war spät und es war teuer, weil man hat 1,2 Millionen insgesamt ausgegeben. Mhm. 900.000 für Initialisierungskosten wie Logistik, Aufbau, Beratung, Technik. Alles Mögliche.
Aber nochmal, ich muss es ja verstehen, aber es war nur für die Angestellten des öffentlichen Dienstes, genau, in Hamburg vorgesehen. Ja. Also nicht für jedermann, sondern nur für, wie viel haben wir da? 16.000? 16.500?
Nein, es sind mehr. Also weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also 16.000 konnten im Monat geimpft werden.
Ach, sowas. Ja, 16.000 im Monat. Okay.
Ja. Mhm. Genau.
Aber tatsächlich waren es weniger, oder?
Es sind insgesamt in den 3 Monaten 8.300 Leute geimpft worden. 300.000 wurde fürs medizinische Personal ausgegeben und von den Impfdosen mussten 1.000 hinterher weggeschmissen werden, weil abgelaufen. Und nach 3 Monaten hat man gedacht, naja, wenn 8.300 Leute in 3 Monaten kommen, machen wir es jetzt wieder zu.
Also ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
So kann man es sagen,
okay.
Genau.
Naja.
Oder hätte sich über einen längeren Zeitraum vielleicht der Kostenaufwand pro Impfung minimiert? Das ist immer eine Abwägungsfrage.
Naja, wir haben ja laufende Kosten und unterm Strich, glaube ich, war die Impfung knappe 400 Euro hat sie dann gekostet.
Ja.
Ja, na gut, das hätte man bestimmt billiger hinbekommen.
Ja, gerade im Dezember 21, wo man an jeder Ecke eine Impfung hätte kriegen können.
Ja.
Insofern, ja, gut gedacht, schlecht gemacht.
Ja, wie immer, ne? Gut gemeint ist nämlich nicht gut gemacht. Ja.
Ja, genau.
Was wir im Schwarzbuch gelernt haben, wenn wir solche Fälle haben, wo ist das Äquivalent? Wie viele Kita-Plätze könnten wir davon bauen? Wie viele Lehrerinnen und Lehrer könnten wir dafür einstellen? Und so wird Steuergeldverschwendung auf einmal total transparent und eben auch nachvollziehbar, was mit diesem Geld hätte besser passieren können. Und das ist auch in der Genese des Schwarzbuches ein wichtiger Punkt, dass wir immer darstellen, wo das Geld hätte besser eingesetzt werden können. Ja. Und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Druck und auch eine gewisse Diskussionsfreudigkeit. Früher hat man einfach den Fall dargestellt und das Geld ist verloren, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Heute sagen wir eben, Mensch Leute, wir haben es nicht so wirklich groß, wir haben es nicht wirklich groß in den öffentlichen Kassen, also macht es ordentlicher und setzt das Geld besser ein.
Und die Herausforderungen sind, glaube ich, gerade jetzt auch sehr groß. Und ich will das auch noch mal vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie deutlich sagen. Das war ein extremer Stresstest für den Staat. Und deswegen gehen wir mit vielen Maßnahmen, die dort beschlossen worden sind, auch schlicht und ergreifend fair um. Das ist mir wichtig. Denn wir alle wollten damals schnell Masken, wir wollten schnell Impfstoff, wir wollten, dass der Staat handelt, wir wollten nicht, dass die Wirtschaft abschmiert, wir wollten nicht, dass Menschen aufgrund der Corona-Pandemie in Not geraten. Aber viele Maßnahmen, die wir jetzt kritisieren, müssen wir kritisieren, weil sie eigentlich dann erst entschieden worden sind, wo das Schlimmste schon vorbei war. Bei vielen Fällen würde beispielsweise der Rechnungshof sagen, alles in Ordnung. Ausschreibung, Haushaltsmittel freigegeben, alles gut überprüft, können wir keine Probleme erkennen. Aber die Bewertung aus Sicht der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die nehmen wir vor und deswegen kommen wir manchmal zu anderen Ergebnissen als die Prüfungsstellen.
Das heißt also, wir gucken als Bund der Steuerzahler tatsächlich als Einzige aus der Perspektive derer, die es bezahlen. Nicht? Der Rechnungshof ist die parlamentarische Kontrolle quasi oder die externe für die Parlamentarier.
Für die Verwaltung
und wir
auch,
sind
ja.
sozusagen der Lobbyverein für alle, die Steuern zahlen, oder?
Na klar, ich meine, das ist ein hoher Anspruch und wir werden diesem Anspruch oftmals nicht gerecht, was ich auch gut finde. Ich finde nicht, dass wir so Individualinteressen verfolgen müssen. Das ist auch nicht unser satzungsmäßiger Auftrag. Ich fasse das immer zusammen. Was ist eigentlich unser Auftrag? Die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu bündeln und zu vertreten, die da wären. Als erstes, glaube ich, will niemand, dass sein Steuergeld verschwendet wird. Das zweite ist, niemand will Steuern zahlen müssen, um damit Schulden, alte Schulden und Zinsen zu bezahlen. Und ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass wirklich jemand will, dass er mehr Steuern zahlt. Zumal, wenn es noch nicht mal gerechtfertigt ist. Deswegen, das sind so diese Globalziele, aber Steuergeldverschwendung, da kann man wirklich sagen, das möchte niemand und dafür gilt es, sich auch einzusetzen. Und das ist sozusagen auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn ich in Berlin zu meinen Kollegen in der Verbändewelt komme, dann bin ich ja ich bin eigentlich immer der Einzige, der überall weniger will. Also weniger Schulden, weniger Staatsfinanzierung, weniger unnütze Ausgaben und an dieser Stelle mehr Überlegungen.
Also derjenige, der da auch den Finger auf die Wunde legt und sagt, also alles, was wir euch wünscht, muss auch irgendwie bezahlt werden.
Richtig, oder was? Das ist, du brauchst ein Korrektiv. Wenn es auf die Klassenfahrt geht, dann haben viele Ideen, aber einer muss es bezahlen und organisieren und durchführen.
Jetzt haben wir in der Mitgliedschaft ja nicht gerade die jüngeren Leute, sondern das sind eher diejenigen, die sich Gedanken machen, ob es uns braucht, ob es uns als, neulich hatte mal jemand geschrieben, als vierte Macht im Staat braucht. Zu sagen, wir müssen den Bund der Steuerzahler haben, um da irgendwie auch darauf zu gucken, dass die Verwaltung nicht irgendwie ausufert und das Geld nicht einfach so rausgehauen wird. Der Bund der Steuerzahler vertritt 200.000 Mitglieder ungefähr deutschlandweit. Natürlich gibt es ja auch eine Aufmerksamkeit dann, wenn 200.000 mit einer Stimme sprechen, oder? Sind wir denn genug oder könnten wir mehr werden? Oder wie finanziert sich die Arbeit denn, die wir leisten? Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass wir gut recherchierte Fälle haben. Da arbeiten Leute dran, die ja auch bezahlt werden. Also ist unsere Arbeit möglich mit 200.000?
Also man ist nicht automatisch Mitglied im Bund der Steuerzahler. Viele glauben das. Viele glauben sogar, dass wir eine Behörde sind oder eine staatliche Einheit. Nein, wir sind tatsächlich eine Bürgerinitiative. Aus Bürgern gegründet, für Bürgern, um eben die Interessen zu vertreten. Deswegen ist es wichtig, dass eben auch viele uns unterstützen, entweder als Spender, aber viel besser noch als Mitglied. Und vor dem Hintergrund müssen wir natürlich auch Mitgliederwerbung betreiben. Anders funktionieren wir nicht, weil nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren wir unsere Arbeit. Das ist ein harter Kampf, aber das ist auch in Ordnung so, weil wir dadurch ganz dicht dran sind,
an den Problemen, an den Sorgen und der Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger. Und insofern bin ich eigentlich über diese Form der Finanzierung sehr froh. Sie ist manchmal müßig und schwerfällig, aber sie sorgt dafür, dass wir so sprechen, wie uns eben die Bürgerinnen und Bürger haben wollen, wie sie es erwarten.
Ja, und 200.000 ist ja dann auch so, dass die ja nicht unbedingt immer mit einer Stimme sprechen. Das heißt, wir sind ja vielfältig unterwegs. Wir vertreten viele Interessen. Also es sind ja nicht nur Unternehmen, sondern es sind auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die Lohnsteuer bezahlen, Mitglied und Rentnerinnen und Rentner.
Also das heißt, wer uns googelt, der kriegt viele Falschinformationen, was sozusagen unsere Vertretungsbasis ist. Wir haben ja immer wieder den Vorwurf, dass wir nur die Reichen vertreten oder wenige Unternehmen. Das ist alles Mumpitz. Tatsächlich ist es so, dass wir eine breite Bevölkerungsschicht auch widerspiegeln. Wir haben Rentner bei uns, wir haben Beamte bei uns, wir haben natürlich Selbstständige bei uns. Aber der Charme ist, alle zahlen den gleichen Beitrag, beziehungsweise die Höhe ist nicht dadurch gestaffelt, weil jetzt jemand ein Unternehmen hat oder das spielt für uns keine Rolle. Und das macht eben nochmal deutlich, dass wir keine individuellen Interessensgruppen vertreten, sondern wirklich die globalen Interessen aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Ja, da haben wir uns ja viele Sachen heute erzählt und ich habe wieder viel dazugelernt, Herr Holznagel. Vielen Dank, dass Sie da waren hier in Hamburg.
Frau Artmann, zu Ihnen komme ich immer sehr gerne und wir lernen voneinander und wir streiten voneinander und am Ende sind wir beide glücklich, dass wir uns haben.
Und den Bund der Steuerzahler.
Sowieso.
Den wollen wir nicht dabei vergessen.
Also.
Dann wünsche ich Ihnen eine gute Rückfahrt nach Berlin.
Macht's mal gut hier, nicht? In Hamburg sagt man Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.